Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich begrüße euch zur heutigen Folge. Wir sind so Richtung Ende Februar bald unterwegs. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, die Sonne gegrüßt und ihr gesagt, dass ich sie vermisse. Seitdem war sie sehr viel häufiger da. Dafür vielen Dank. Vielleicht kann ich dich nochmal grüßen und du kommst so langsam etwas wärmer raus. Die Kraft reicht mir nämlich noch nicht aus. Und ich muss sagen, ich sitze heute so in meinem Podcast-Studio ziemlich krank, obwohl ich gar nicht sagen kann, was es genau ist. Also ich habe um mich herum, wie wahrscheinlich überall in Deutschland gerade, diese Influenza, Corona und was weiß ich für Infekte, Welle. Und war davon eigentlich ganz gut verschont geblieben, aber jetzt scheint irgendwas zugeschlagen zu haben. Mein Körper hat die letzten bestimmt ein, zwei Wochen immer wieder überlegt, ob er da eingreift oder nicht. Ich glaube, jetzt war es dann doch einfach zu viel. Aber wie gesagt, ich war jetzt die letzten zwei Tage im Bett gelegen oder immer wieder viel gelegen und habe zwischendurch mal so ein bisschen Haushalt gemacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal irgendwas für meinen Kopf auch machen und setze mich mal hin, nehme die Podcast-Folge auf. Ich glaube, meine Stimme hört sich auch gar nicht so dramatisch krank an und spiegelt, glaube ich, auch nicht wieder, wie schlecht es mir wirklich geht. Thematisch habe ich mir heute gedacht, würde ich gerne mal über die Dysthymie reden. Das ist ja auch etwas, was ich in den letzten Wochen mal erzählt habe. Ich glaube, der Daniel aus der Schweiz hat sich darüber auch mal gewünscht, dass ich spreche. Aber wie sich es bei mir auswirkt und was es tatsächlich genau bei mir im Alltag so bewirkt, was eine Dysthymie überhaupt bedeutet, wie man zu der Diagnose kommt und was das am Ende vielleicht auch auf die Behandlungen bedeutet. Und lasst uns da doch direkt einsteigen. Also für alle, die jetzt das Wort Dysthymie noch gar nicht gehört haben, es handelt sich dabei um eine Art chronische Depression, die eine Tücke hat. Und zwar hat sie die gleichen Symptome, aber etwas leichter als bei einer normalen Depression. Also die normale Depression wird ja Major-Depression genannt und die Symptome sind tatsächlich die gleichen. Allerdings dauerhaft und etwas leichter. Bei der normalen Major-Depression ist es ja so, dass man die Symptome über mindestens zwei Wochen haben soll, bevor man eine Diagnose gibt. Und die Depressionsphase, je nachdem, was eben vielleicht Auslöser war, Wochen, Monate, in sehr wenigen Fällen Jahre dauern kann. Und man aber immer wieder innerhalb dieser Phasen sich tatsächlich fast gesund fühlen kann, also ohne Symptome. Das wechselt sich dann auch so ab, dass man eben in so Depressionsepisoden hineinfällt, in so Löcher, in denen die Symptome intensiver werden und manchmal dann auch wetterbedingt oder lebensstilbedingt oder eben körperlich bedingt da wieder gute Phasen hat und sich annähernd oder manchmal auch total ohne Symptome bewegen kann. Bei einer Dysthymie, das ist also so eine Unterform von einer Depression, ist es anders. Menschen damit, mit dieser Diagnose, haben dauerhafte Symptome und das heißt nicht, dass es denen nicht auch mal gut gehen kann. Ja, doch, also die können auch gut damit auskommen. Also ich spreche dann auch gleich über meine Situation oder wie es mir damit geht. Aber es ist eben so, dass trotzdem dauerhaft immer so ein kleines Symptom spürbar ist. Also wenn man sagt, bei einer normalen Depression hat man eine Antriebslosigkeit, die also wirklich sehr stark ausgeprägt sein kann, dann ist sie bei einer Dysthymie meist nicht so stark ausgeprägt, aber dafür dauerhaft vorhanden. Und das heißt tatsächlich auch nicht, dass man bei einer Dysthymie gar keine starke Antriebslosigkeit haben kann. Doch, und das ist das Schlimmste an dieser Dysthymie, weil man kann dieselben Depressionsepisoden haben wie in einer normalen Depression. Also man kann sich dauerhaft schlecht fühlen mit leichteren Symptomen und trotzdem Episoden bekommen und in solche Löcher fallen, in denen es dann richtig schlimm wird. Weil eine Dysthymie eben dadurch geprägt ist, dass man zwar Symptome hat, die aber leichter ausgeprägt sind, die meiste Zeit, wie gesagt, nennt man das auch die hochfunktionale Depression. Und ich habe auch mehrmals jetzt den Begriff auch gelesen von einer persistierenden depressiven Störung, die eine lang andauernde chronische Form der Depression eben darstellt. Den Begriff kannte ich jetzt noch gar nicht, aber scheint, dass es so benannt wurde mittlerweile. Und auch wenn man sich so die Liste der Auslöser anguckt, oder woher das Ganze kommen kann, das ist ja alles noch nicht abschließend geklärt, aber die ist eigentlich die gleiche, beziehungsweise super ähnlich. Man vermutet eben genetische oder genetisch bedingte Hintergründe. Wenn es familiär auftritt, dann ist es eben eine genetische Veranlagung, die wahrscheinlich dafür verantwortlich ist. Und wenn ich in meine Familie gucke, dann sind da auf jeden Fall Anzeichen für Dysthymien vorhanden. Die Neurobiologie ist verantwortlich in Form von Ungleichgewichten von Neurotransmittern. Ihr kennt das, Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und so weiter. Frühe Lebenserfahrungen wie Kindheitstraumata, emotionale Vernachlässigung, anhaltender Stress in der Jugend, chronischer Stress und Belastungen, das ist ja tatsächlich mit all diesen Erkrankungen verbunden, also langfristige Überlastung im Beruf, finanzielle Probleme, familiäre Konflikte und am Ende natürlich auch ein paar Persönlichkeitsmerkmale, also Menschen mit pessimistischem, selbstkritischem oder perfektionistischem Charakter haben da ein höheres Risiko. Wie komme ich denn jetzt eigentlich zu einer Diagnose von einer Dysthymie? Also wenn man auf eine Dysthymie hin diagnostiziert werden möchte, dann sollte man schon tatsächlich diese depressiven Verstimmungen, diese Phasen oder diese Symptomphasen länger als 2 Jahre haben, mit mindestens der genannten Symptome bzw. der typischen Symptome einer Major-Depression und dass man keine symptomfreien Phasen erlebt hat bzw. nicht länger als 2 Monate, die aber natürlich auch überall vorkommen können, also nicht am Stück sein müssen. Und man findet, also das ist ja sowieso klar, dass man keine andere Ursache dafür findet, dass es dem Körper so schlecht geht. Die Behandlungsformen sind wirklich dieselben, die man bei einer Major-Depression machen würde, verschreiben würde. Auch die Antidepressiva sind keine anderen. Und auch was man am Lebensstil verändern kann, sind die gleichen Tipps, wobei das natürlich wesentlich schwerer umzusetzen ist, wenn man quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit Symptomen belastet ist. Und man dadurch ja mental auch wirklich Schwierigkeiten hat, sich zu motivieren, beziehungsweise noch schneller im Selbstwert angekratzt fühlt, nicht gut genug fühlt oder was auch immer, um seine Aktivitäten, Ziele, Wünsche, Träume zu erreichen. Also das fällt dann natürlich nochmal sehr viel schwerer. Also wir fassen zusammen, eine Dysthymie unterscheidet sich dadurch von einer Depression, dass sie eben langanhaltend ist, über 2 Jahre. Die Symptome sind die gleichen, in der Regel sind die schwächer, dafür aber dauerhaft vorhanden. Und dennoch können normale Depressionsepisoden zusätzlich auftreten, was man dann auch als Double Depression bezeichnen würde. Soweit mal zu den Fakten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und jetzt möchte ich euch gerne natürlich erzählen, wie das in meiner Geschichte so abgelaufen ist. Denn ich also würde heute immer noch sagen, dass ich an einer Dysthymie leide. Ich habe das durch 2, 3 Therapeuten bestätigen lassen, die mir aber gesagt haben, dass sie mit diesen Diagnosen sehr vorsichtig sind und man das über einen längeren Zeitraum betrachten sollte. Also ich betrachte es Stand heute, was haben wir jetzt heute, Februar 25, seit ungefähr 5 Jahren, fast 6 Jahre schon. Und es verändert sich ja kaum noch bei mir. Ich habe ja den Zustand erreicht, dass ich meine Symptome, also ich sag mal fast in Klammern, komplett im Griff habe, dass ich auch soweit genau weiß, was darf ich tun, was kann ich auch machen, wie lang kann ich es machen, wann muss ich mich zurückziehen, wo muss ich aufpassen, dass ich eben nicht in diese Symptomfallen hineintappe. Wie ich da drauf gekommen bin, beziehungsweise wie ich das gelernt habe, dazu später nochmal mehr. Jetzt erstmal, wie hat sich das ausgewirkt? Also ich habe euch ja erzählt in anderen Folgen, dass ich im Jahr 2020 zusammengebrochen bin, dass also wirklich in meinem Körper gar nichts mehr ging. Ich aber circa 10 Jahre lang vorher immer wieder in in Phasen gekommen bin. Also ich war 10 Jahre zuvor, sagen wir mal, einigermaßen gesund, oder ich habe mich einigermaßen gesund gefühlt. Ich hatte zwar immer wieder auch so depressive Phasen schon vorher, aber nicht so dramatisch. Also die haben sich nicht so super dramatisch ausgewirkt. Also da war ich mal vielleicht 1-2 Wochen krank oder kaputt oder müde oder eben depressiv, aber dann ging das auch wieder. 10 Jahre zuvor hat es begonnen, dass ich depressive Phasen hatte, allerdings mit körperlichen Symptomen, mit Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, kein Appetit, Schlafprobleme. Also das hat dann wirklich angefangen, dass ich mehrere Wochen am Stück solche Symptomphasen eben hatte. Das ging dann aber auch wieder vorbei, dann konnte ich wieder normal arbeiten. Ein paar Monate ging das und dann hat wieder eine neue Phase begonnen. Und über diese 10 Jahre hinweg, also ich sag mal von 2010 circa bis 2020, war es so, dass die Phasen der Symptome wurden immer häufiger, wurden auch immer länger und diese gesunden Phasen wurden immer weniger. Ich habe das auch in anderen Folgen schon erzählt, ich war ja immer beim Arzt, ich habe immer versucht, ich war auch bei psychologischen Beratungen, ich habe eigentlich viel gemacht und mir wurden eben immer viele Tipps und Tricks gegeben, wie spazieren gehen, laufen gehen, boxen gehen, was weiß ich. Hört euch die anderen Folgen an, es hat ja alles nicht funktioniert. Und ganz zum Schluss eben Anfang 2020 bin ich komplett zusammengebrochen. Und seitdem verändert sich dieser Zustand nicht mehr dramatisch. Weder nach oben, nach unten dramatisch, okay, das kann sein. Also mir geht's, wenn es mir richtig gut geht, würde wahrscheinlich ein anderer Mensch sagen, oh, mir geht's heute nicht gut. Und wenn es mir richtig schlecht geht, dann geht es mir genauso schlecht wie allen anderen Menschen auch. Also nach unten hin sind da natürlich keine Grenzen. Und ich möchte euch gerne mal die Dysthymie oder diese chronische Depression aus meiner Sicht und mit meinen ganz eigenen persönlichen Worten nochmal erklären. Das mache ich auch immer so, wenn ich Klienten vor mir habe oder wenn ich psychologische Beratungen mache. Was diese Dysthymie angeht, stellt euch mal vor, ihr habt in eurem Körper einen Akku. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einem Handy. Ja. Euer Handy hat ja auch einen Akku. Ganz oft wird der aufgeladen über Nacht oder man lädt ihn eben auf und dann hat der 100%. Und diese 100% hat man zur Verfügung über den Tag und dieser Akku entleert sich, je nachdem, was ihr damit macht. Ja, also die heutigen Smartphones, die können ja tatsächlich bis zu vielleicht sogar 2-3 Tage halten, wenn man jetzt gar nicht viel damit macht, vor allem nicht viel spielt oder telefoniert. Das zieht ganz schön Akku. Oder wenn man die Standort-Funktion von Google anhat, dann zieht es ganz viel Akku. Bluetooth zieht viel Akku. Also je weniger ihr gleichzeitig da laufen habt, je weniger Programme da gleichzeitig laufen, desto mehr Akku habt ihr auch zur Verfügung. Und wenn jetzt Ende des Tages der Akku irgendwie auf 10%, auf 20%, auf 60% runterfällt, dann steckt ihr das wieder an, Steckdose, Strom, und dann lädt es wieder auf 100% auf. Wobei, also ich habe selber kein iPhone, aber ich weiß von iPhones, dass die ja irgendwann mal Akkuschwäche anzeigen und manche dann, keine Ahnung, nur noch 90% maximal Akku haben oder 80% maximal Akku, vielleicht 70%. Und genau so erkläre ich es bei einer Dysthymie auch. Mein Akku, der also körperintern irgendwo verbaut ist, der kann nicht mehr auf 100% laden. Irgendetwas verhindert das. Ich kann euch nicht sagen, was, aber ich kann tatsächlich so viel Erholung, so viel Entschleunigung, Stressmanagement, Schlaf, ich kann so viel machen, wie ich will. Ich komme nicht mehr auf diese 100%, die ich früher einmal hatte. Und da spreche ich jetzt auch nicht altersbedingt an, also dass ich heute 20 Jahre nach meiner Bestform irgendwie vielleicht nicht mehr dahin komme, ist ja ganz klar. Aber es ist tatsächlich so, dass ich diese dauerhaften Symptome habe, also dieses dauerhaft Schwere in meinem Körper, dieses, ich würde es dann als diese Antriebslosigkeit bezeichnen. Also es ist wirklich dauerhaft so, als hätte man mir Blei in die Adern gespritzt. Also alles ist schwerer, als hätte ich so ein Gewichte eben um meine Arme, um meine Beine, um meine Hüfte herum. Und ich muss wirklich stark aufpassen und mir wahnsinnig gut vorausplanen, welche Aktivitäten mache ich wann, mit wem spreche ich wo, was kann ich beruflich leisten und was kann ich nicht leisten. Und wenn ich jetzt zurück zum Beispiel komme, also stellt euch vor, ich habe diesen Akku eben in mir, wie so dieser Handy-Akku, und der lädt jetzt vielleicht nur noch, sagen wir mal, bis zu 60%. Also ich habe nur noch Maximalkapazität von 60%. Mehr lädt mein Akku schon gar nicht. Also ich komme auf keinen Fall, auf keinen Fall mehr höher als diese 60%. 80, 100 ist eben schon, ist vorbei. Da komme ich nicht mehr hin. Ich stehe dann morgens auf, habe diese 60% und mir fehlen dann halt einfach schon mal 40% Akku, um meine Aktivitäten so machen zu können. Das heißt, wie gesagt, ich muss dann sehr stark aufpassen und planen, was ich mache. Und das Leben ist aber ja jetzt nicht zu 100% komplett planbar. Das heißt, es passieren ja immer wieder auch unvorhergesehene Dinge. Und meine Planungen und Strukturen, die ich habe, ja, also die sind zwar sehr perfektioniert, aber natürlich vergesse ich auch mal was. Und wenn ich dann was Wichtiges vergesse, dann kommt es halt einfach noch so als Baustein obendrauf, als To-Do obendrauf am Tag, was mich dann manchmal 15% meines Akkus kosten kann, die aber vorher nicht eingeplant waren. Und jetzt komme ich beispielsweise an so einem Tag, ich starte eben mit 60%, ne, mache mich fertig, arbeite ein bisschen und dann kommt was Unvorhergesehenes. Ich bin vielleicht jetzt schon bei 35% angelangt, kann mich dann aber auch nicht erholen, um dadurch wieder vielleicht auf 40-45% aufzuladen, sondern ich habe irgendwas Unvorhergesehenes, fahr los oder muss irgendwas erledigen und komme dadurch auf 20% runter und bräuchte jetzt über den Tag verteilt aber eben noch irgendwie 30%. Also ich bräuchte noch irgendwie Erholung, um das aushalten zu können. So, und das geht manchmal einfach auch nicht. Und wenn ich dann meinen Akku weiter auslaste und so Richtung 10%, Richtung 5%, 0% vielleicht runterfalle, dann ist es nicht so, dass es wie beim Handy ist, dass das einfach ausgeht. Also ich falle da nicht einfach um, sondern mein Körper hat dann schon noch Reserven, die er mir zur Verfügung stellt. Die bezahle ich allerdings sehr, sehr teuer. Denn wenn ich diese Reserven verbrauche, dann schickt mich mein Körper meistens ins Bett. Und zwar für 1, 2, 3 Tage, für eine Woche, für 3 Wochen. Je nachdem, wie sehr ich es natürlich übertreibe. Würde ich jetzt nicht akzeptieren, dass ich nur noch diese ca. 60% Akku überhaupt leisten kann. Und würde ich das auch nicht gut vorher planen und meine Strukturen so aufbauen, dass ich eben maximal mit diesen 60% arbeite, beziehungsweise falls ich zwischendurch mal 1, 2 Stunden Pause machen kann, mich erholen kann, dann kann das auch ein bisschen mehr sein, dann würde ich dauerhaft auf meiner Couch oder in meinem Bett liegen. Mein Körper würde mich einfach für jeden Fehltritt früher oder später stark bestrafen. Und das macht er tatsächlich auch, denn ich muss sagen, selbst nach 5, 6 Jahren, in denen ich jetzt damit die meiste Zeit gut lebe, ist es halt auch, es gibt auch Phasen, in denen ich einfach viel Arbeit habe, die mir auch total Spaß macht. Und ich manchmal auch so eine Deadline für mich habe oder es sind andere Leute, die davon abhängig sind, die auch Deadlines haben und ich möchte halt fertig werden. Mir macht es Spaß und dann manchmal vergesse ich meine Grenzen dadurch. Manchmal fühle ich mich aber auch ganz gut. Ja, also im Sinne von, naja, Symptome sind nicht so stark ausgeprägt. Das ist für mich dann schon echt gut. Und dann übergehe ich meine Grenzen halt manchmal einfach. Und dann sitze ich halt ja ein paar Tage später da und fühle mich super krank, bin kaputt, müde und muss mich wirklich ausruhen. Also ich kann dann auch echt kaum irgendwas bewerkstelligen. Also dann irgendwo hin einkaufen zu fahren oder mit dem Hund rauszugehen, ist eine absolute Qual. Und natürlich weiß ich das auch und akzeptiere das auch recht schnell, aber dieses Aufladen vom Akku dauert dann halt einfach ein bisschen länger und ich muss es wirklich ganz krass akzeptieren und mir diese Zeit nehmen, mir diese Erholung nehmen, sonst dauert es eben wochenlang, bis ich wieder zurück bin. Und an der Stelle fragen mich viele, ja, wie kommt es denn, dass bei dir diese Symptome so ausgeprägt sind, also leichter ausgeprägt sind, dafür aber dauerhaft da sind und du hattest ja auch Phasen in deinem Leben, in denen du ganz normal ohne Symptome funktioniert hast. Wie kommt es zustande? Und ich glaube, da sind wir so weit, dass die Wissenschaft das ja auch noch nicht geklärt hat. Ich, mit meinen persönlichen Worten, erkläre mir und anderen das immer so, dass ich denke, dass ich einfach eine sehr lange Zeit über diesen Verhältnissen gelebt habe oder ich sag mal über meinen Grenzen gelebt habe, meine Grenzen immer wieder verschoben habe nach hinten und einfach zu lange nichts dagegen gemacht habe, wie es mir geht, also dass es mir so schlecht geht. Und ich habe es ja vorhin mal genannt, in den Ursachen für eine Dysthymie liegt ja oft, also die Genetik, dass es familiär auftritt, ist bei mir gegeben. Dass Ungleichgewichte von Neurotransmittern da sind, also ist garantiert irgendwo jetzt, hat sich irgendwo manifestiert, weil ich ja mit Medikamenten besser klarkomme als ohne. Frühe Lebenserfahrungen, also Kindheitstraumata, emotionale Vernachlässigung und anhaltender Stress in der Jugend ist bei mir total gegeben. Chronischer Stress und Belastungen im frühen Erwachsenentum war, also ich war der Schlimmste, der sich langfristig überlastet hat im Beruf. Finanzielle Probleme hatte ich eigentlich auch immer, also mir ging es dann nie super schlecht, aber ich hätte natürlich immer gern mehr verdient. Und familiäre Konflikte hatte ich auch irgendwie ganz häufig. Und Persönlichkeitsmerkmale wie eher pessimistisch zu denken, selbstkritisch zu sein oder perfektionistisch, ja, also kann ich auch alles unterstreichen. Ich bin also wirklich der klassische Typ, der genau da reinläuft und eben all diese Dinge zu lange an die Grenze getrieben hat. Ich glaube, irgendwann war mein Körper mit dem, was sich da eben auswirkt, also ob es dann die Stressachse ist, ob es die Neurotransmitter sind, ob es beides ist, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, dass einfach viel zu lange, viel zu viel in meinem Körper los war und der das irgendwann einfach gar nicht mehr aushalten konnte. Und dann sind gewisse Bauteile einfach kaputt gegangen. Und die sind heute halt immer noch kaputt. Die sind vielleicht auch gar nicht mehr reparabel, weshalb ich eben jetzt mit der Situation leben muss, eben diese 60% Akku zur Verfügung zu haben. Und mehr geht einfach nicht. Aber, und das möchte ich jetzt natürlich auch sagen, ich habe ja einen Weg gefunden, wirklich gut damit leben zu können. Und ich denke immer, den Weg, den ich gefunden habe, um damit leben zu können, der reicht bei anderen mit einer normalen Depression in Anführungsstrichen ganz oft aus, da wirklich wieder in eine Heilung zu kommen sogar. Also das passiert ja tatsächlich mit Menschen, die denen ich mein System erzähle und die sich danach halten, die danach leben irgendwann. Das bedeutet halt einfach, was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich bis in die komplette Tiefe herausgefunden, wer ich bin, was ich wirklich möchte, wie ich leben möchte und wie ich das umsetzen kann. Beispielsweise habe ich das, was ich auch gerade gesagt habe, herausgefunden, dass ich wahnsinnig pessimistisch bin, selbstkritisch, perfektionistisch, also das, was ich gerade auch in den Persönlichkeitsmerkmalen genannt habe, und habe entschieden, das nicht mehr sein zu wollen. Und habe, also ich meine, das ist jetzt kein, ich entscheide mich, das nicht mehr sein zu wollen und dann bin ich das ab morgen nicht mehr, sondern ich habe dann einfach Wege gefunden zu lernen, beziehungsweise wie kann ich mein Gehirn umprogrammieren, das nicht mehr zu sein? Wie schaffe ich es, nicht mehr pessimistisch, sondern optimistisch in die Zukunft zu schauen? Wie schaffe ich es, Urvertrauen in diese Erde aufzubauen? Wie schaffe ich es, nicht mehr selbstkritisch zu sein, sondern einfach mit dem, was ich so erschaffe und mache, zufrieden zu sein? Sonst könnte ich auch diesen Podcast hier noch nicht sprechen. Und vor allem dieses Perfektionistische ist etwas, das ich genau hinterfragt habe über lange Zeit. Und heute ist es so, dass ich meinen Perfektionismus komplett abgeschalten habe und nur noch dann punktuell einschalte sozusagen, wenn ich es mal brauche. Und es ist eigentlich immer seltener. Bedeutet zum Beispiel aber auch, dass ich bin tatsächlich chronisch unzufrieden mit dem, was ich mache. Ich kann, egal was ich mache, und also falls ihr meine Arbeit genauer verfolgt, ich habe ja ein Depressionstagebuch, ein Burnout-Tagebuch gemacht. Ich habe ein Workbook geschrieben, über 220 Seiten mittlerweile. Ich habe Programme entwickelt. Demnächst kommt ein Online-Kurs von mir. Und das sind alles Dinge, die Menschen sehr gut helfen. Ich kriege super tolles Feedback auch zurück. Und ich kann das für mich aber einfach, wie sage ich das, gefühlstechnisch nicht so richtig annehmen. Mich freut es. Also ich freue mich wirklich, aber dass es länger in meinem Körper vorhanden ist und ich sage, hey, damit gehe ich jetzt in die nächsten Produkte, in die nächsten Projekte mit totalem Selbstvertrauen, das ist einfach nicht so. Also mein Körper oder mein Geist gibt mir das automatisch einfach nicht. Ich muss tatsächlich immer wieder meine Techniken anwenden, um mich in diese bessere Stimmung zu bekommen. Also ich merke, dass mein Sein ist automatisch pessimistisch, selbstkritisch und perfektionistisch. Das ist einfach so. Das hat sich halt einfach, glaube ich, in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit irgendwann mal total entwickelt. Ist irgendwann mal da hängen geblieben, ich weiß es nicht. Ich musste es vielleicht früher auch einfach für mich sein. Ich habe wahrgenommen, als dass ich mich so verhalten muss, dass ich eben jemand bin, dass ich gut genug bin, was weiß ich. Also das gab es wahrscheinlich in meiner früheren Geschichte. Und wie gesagt, automatisch sagt mir mein Gehirn, ich muss das sein, aber ich habe heute eben alle Techniken gelernt. Ich habe herausgefunden, wie ich es schaffen kann, dass ich das sofort ins Gegenteil verkehren kann. Das heißt, wenn mir auffällt, Ich setze mich gerade hin, möchte eine Podcast-Folge aufnehmen und ich bin jetzt gerade erstmal pessimistisch und selbstkritisch, dann erkenne ich das sehr, sehr schnell. Also ich habe das gelernt für mich. Wie kriege ich mein Gehirn jetzt dazu, mich dahin zu setzen, Spaß zu haben, optimistisch zu sein, nicht selbstkritisch zu denken, sondern einfach das zu machen, was die Menschen ja da draußen mir spiegeln, was sie mögen. Natürlich bis auf die paar Prozent, die es halt nicht mögen. Die gibt's ja halt immer. Ist halt so. Ich musste auch lernen, wie ich ganz klare Strukturen aufbaue. Und zwar ganz ehrlich. Und dafür mache ich jeden Sonntag zum Beispiel einen Wochenplan. Also ich nehme tatsächlich die ganze nächste Woche her, schaue an, was habe ich da für Termine. Und für alles mache ich mir dann Zeitslots. Und also ich sage dann zum Beispiel, ich möchte ja, als Beispiel jetzt an einem neuen Tagebuch arbeiten oder so, dann nehme ich mir 3 Tage zum Beispiel und sage von 11 bis 13 Uhr arbeite ich an diesem Tagebuch, jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag. Und dann habe ich noch 2 Kundentermine vielleicht, 2 Coaching-Termine und dann möchte ich den Online-Kurs noch weitermachen und dann habe ich die Zeitslots voll und mache jeden Tag oder ich erstelle jeden Tag so, dass ich eben diese 60% Akku, die ich habe, maximal auslaste und dabei eben auch mein privates Leben nicht vernachlässige. Also ich schreibe auch rein, wenn ich einkaufen gehe für mich, also Lebensmittel zum Beispiel. Ich schreibe auch rein, ich habe einen Hund, dass ich morgens, mittags, abends, also ich gehe mit dem 3 bis 5 Mal spazieren, je nachdem. Das ist auch ja immer, also er hat ja auch nicht immer den gleichen Rhythmus zum Beispiel. Und das schreibe ich mir aber auch schon in diese Tage mit rein, dass ich genau weiß, welche Stundenzahl und welche Auslastung habe ich an den Tagen. Und dann gucke ich mir mal die Wochenbilanz an. Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich auf jeden Tag achte, sondern es darf auch mal ein Tag mit 80% dabei sein. Dafür darf aber der nächste Tag dann maximal 40% haben. Ja. Als Beispiel, ich habe mittwochs ganz oft relativ viel zu tun. Also da arbeite ich fast, als hätte ich 100%. Dafür ist bei mir aber der Donnerstag. Also da mache ich relativ wenig. Da bin ich morgens zum Beispiel so, dass ich sage, ich plane nichts ein bis nachmittags. Also da passiert wirklich gar nichts. Und wenn ich mich einigermaßen fühle, dann mache ich was. Und wenn nicht, dann nehme ich mir das eben frei und erhole mich da. Ja, also für mich ist dann die Wochenbilanz wichtig. Habe ich in der Wochenbilanz meine Stunden eingehalten. Sehr wichtig ist etwas, das die allermeisten Menschen vergessen, sich in diesem Wochenplan auch selbst stattfinden zu lassen. Und zwar nicht mit irgendeinem To-Do oder irgendetwas, was man sich jetzt vorgenommen hat, sondern dass man für sich selbst auch etwas macht. Das kann ein Thermenbesuch sein, das kann ein Schwimmbadbesuch sein, ein Sport, Laufen gehen, irgendetwas, das man eben genießt. Und ich sage immer, es sollte etwas sein, das Freude in den Tag bringt. Und am allerbesten ist es natürlich so, dass man das vielleicht jeden Tag schafft, aber für den Anfang sage ich immer, von den 7 Tagen, die man plant, sollten 3 Tage wirklich mit mindestens etwas gefüllt sein, das eine halbe Stunde Freude in den Tag bringt. Und tatsächlich mit allen Klienten, mit denen ich bisher gearbeitet, gesprochen habe, mit allen Depressionsmitstreitern, das ist, was viele nicht haben. Also dieses Freude in den Tag bringen ist sehr, sehr wichtig. Und ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber mir ist es zumindest bewusst, dass ich das brauche. Also es gibt tatsächlich Tage, da sage ich manchmal auch zu meiner Partnerin, ich kann mich jetzt nicht zusammen auf die Couch legen und irgendwas gucken. Ich brauche noch irgendwas, was mir Freude macht, weil ich merke, ich kann den Tag noch nicht abschließen so richtig, weil ich noch irgendwas brauche. Das ist oft auch die Situation, wo manche Menschen dann irgendwie Schokolade essen müssen oder sich vielleicht auch selbst verletzen, weiß es nicht. Das sind diese Momente, wo man noch irgendwas braucht und vermeintlich das irgendwie kompensieren muss. Und bei mir ist es eben so, dass ich das erkannt habe, dass ich einfach ein bisschen Freude auch im Leben haben möchte. Und da, es kann sein, dass ich da ein Buch lesen möchte, es kann sein, dass ich ein Spiel machen möchte, es kann sein, dass ich ein Hörbuch hören möchte oder vielleicht auch noch einen Spaziergang brauche. Das ist immer verschieden, da muss ich auch immer so ein bisschen in mich reinhören, aber es ist eben wichtig. Also das ist ein weiterer Punkt, den ich bei mir erkannt habe, den es einfach braucht. Ich glaube, wir würden jetzt auch echt den Rahmen von einer Podcast-Folge sprengen, wenn ich euch alle Puzzleteile so mitteilen würde, was ich alles mache und lasse, dass ich mit den Symptomen, die ich trotz allem immer ein kleines bisschen habe, ganz gut leben kann. Denn das hat natürlich auch damit zu tun, wie ich mich ernähre, wann ich mich ernähre, welche Supplemente ich zu mir nehme. Also welche Zusatzvitamine, Zusatzstoffe zum Beispiel ich brauche, wie viel ich mich bewege, wann ich mich bewege, wie viel Luft oder wie viel Zeit ich an der frischen Luft auch verbringe. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich wirklich, so wie ich es vorhin gesagt habe, bis ganz in die Tiefe verstanden habe, wie ich funktioniere. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Welche unbewussten Überzeugungen in mir, also ich, wie zum Beispiel dieses Pessimistische oder dieses Selbstkritische, das bei mir ja ganz automatisch tendenziell entsteht, dass das eben vorhanden ist. Und aber auch gelernt habe, wie ich eben dagegen vorgehen kann. Und das sind alle so Puzzleteilchen und ich glaube, bei jedem gibt es da ein größeres Puzzle, das man einfach Schritt für Schritt nach und nach lösen darf. Und an der Stelle erlaubt mir vielleicht ganz kurz so Werbung in eigener Sache. Deshalb habe ich auch das, was ich herausgefunden habe, das, was ich alles für mich gemacht habe. Also das waren unzählige Dinge, die ich gelesen, geguckt, herausgearbeitet habe, unzählige Methoden, Reflexionsübungen, körperliche Übungen. Die habe ich für mich irgendwann mal alle rausgearbeitet und noch mehr, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es ja Menschen, die mit meinen Übungen nichts anfangen können, aber andere gebrauchen können. Und ich habe ja so eine Art Modell erstellt, womit aus meiner Sicht jeder sich so reflektieren kann und die Übungen einen so anleiten, dass man eben genau das erreicht, dass man bis in die Tiefe versteht, woher kommen meine Probleme, was sind die Wurzeln meiner Konflikte und sie da entweder lösen kann oder eben wirklich akzeptiert, so funktioniere ich, aber wie kann ich dagegen wirken, um eben einfach ein positiveres Leben zu haben? Und das Ganze verarbeitet einmal in einem Coaching-Programm und das andere ist, dass ich eben jetzt tatsächlich ab 1. März, ist gar nicht mehr lang hin, wird mein Online-Kurs verfügbar sein, in dem es genau darum geht. Also ich habe dann einen 8-Wochen-Kurs kreiert und jede Woche geht es da eben immer ein Stückchen tiefer, sich selbst zu verstehen über einmal Wissen und Erklärungen von mir selbst, natürlich auch Erfahrungen von mir selbst mit ganz vielen Tipps und Tricks und natürlich aber auch mit ganz vielen Methoden, mit ganz vielen Reflexionsübungen, dass man also nicht das übernimmt, was ich mache, sondern dass man für sich lernt, wie man selbst mit sich umgeht, weil ja jeder von uns echt verschieden ist und anders funktioniert. Ich mache das ja schon relativ lange, also schon über fast 3 Jahre als Coaching-Programm mit Klienten und ich habe eben den Online-Kurs jetzt aufsetzen wollen, weil der vom Preis her halt auch für eigentlich jeden machbar ist und das war mir eben wichtig, dass mein System für jeden zugänglich wird, der das braucht oder der das machen möchte. Also jeder, der sich dafür jetzt vielleicht interessiert, auf meiner Website könnt ihr euch da schon umschauen, da gibt es diesen Online-Kurs, den man sich angucken kann. Aktuell gibt es sogar noch einen Vorbesteller-Rabatt von 100 Euro. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ich stelle es euch in die Shownotes, dass ihr da auch gleich direkt drauf klicken könnt. Gut, das war mal die Werbung in eigener Sache. Wird man denn eigentlich von einer Dysthymie jetzt auch wieder gesund? Oder ist die irgendwann mal vorbei? Das kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen. Also keine Ahnung, ich habe noch mit niemandem gesprochen. Ich habe auch noch von niemandem gehört. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht so ist. Wie gesagt, ich glaube, dass es eben diesen Fall gibt, dass man den Akku tatsächlich zerstört. Und ich denke mal, wenn der zerstört ist durch gewisse Sachen und dann über, bei mir sind es ja jetzt schon 5, 6 Jahre, die diese Gesamtkapazität nicht mehr herstellbar ist, dann also glaube ich nicht mehr so richtig dran, dass es bei mir vielleicht funktioniert. Vielleicht ist er auch noch reparabel bis auf 70% oder 80% oder ich weiß nicht, vielleicht müsste ich auch einfach 3 Jahre gar nichts tun, also nur irgendwie Dinge, die mir Spaß machen und raus sein aus allem, aus aller Verantwortung. Vielleicht lädt er dann auch wieder bis 100%. Ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen. Schön wär's, aber da habe ich tatsächlich weder Daten noch irgendwelche Erlebnisse. So, ich hoffe, ich konnte euch Dysthymie technisch ein wenig aufklären und vielleicht auch durch meine eigenen Erfahrungen etwas aufwerten. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, dass ihr alle gesund werdet oder bleibt, je nachdem, wo ihr gerade steht und dass die Sonne eben demnächst bald noch mehr rauskommt. Ich freue mich, wenn ich wieder auf meinem Balkon früh sitzen kann und erstmal eine halbe Stunde die Sonne im Gesicht habe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.